Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
In der heutigen und letzten Sendung aus unserer Winterserie «Best of Doppelpunkt» gibt es einen Zusammenschnitt aus dem Gespräch mit folgenden spannenden Gästen. Filippo Leutenegger, Zürcher Stadtrat und neu Parteipräsident von der FDP im Kanton Zürich. Lukas Bäfus, am wichtigsten Schweizer Schriftsteller. Und der Patricia Boser, Radio- und TV-Legende. Vom neu gewählten FDP-Präsident vom Kanton Zürich wollte ich wissen, was er eigentlich als Bub für einen Berufswunsch hatte.
Ja. Ich weiss nicht, das hat so die Modeberufe gegeben, wie Pilot oder Missionar oder was auch immer.
Okay. Ja, Missionar bist du jetzt ein bisschen geworden am Schluss. Also, du hast ja eine ganz starke Beziehung zu Italien. Erzähl mal.
Gut, ich bin in Italien geboren, aufgewachsen und bin in der Schweizer Schule. Und es ist ja immer so, die als zweite Generation im Land aufwachsen, die suchen die Identität. Weil ich bin natürlich in Italien los Schweizer auch gewesen, weil Leutenegger kann man ja nicht aussprechen.
Wie haben Sie es gesagt?
Leutenegger. es ist alles gekommen. Und in der Schweiz bin ich der Gin, der Römer, der Salami und alles. Also in dem Sinn ist immer die Identitätsfindung. Es kann ein Problem sein, aber für mich ist es auch eine unglaubliche Bereicherung.
Okay, und dann bist du irgendwann mal zur SRG gekommen. Und wir zwei haben etwas gemeinsam bei der SRG. Und was ist das?
Ja, wir sind wahnsinnig beliebt gewesen.
Nein,
im Publikum.
Klar, aber wir haben beide Sendungen konzipiert mit Nachhaltigkeit. Du vor 30 Jahren die Arena, ich vor 50 Jahren, ich den Kassensturz. Also wir haben eigentlich für die SRG mehr gemacht als alle Generaldirektoren und Direktoren in der Zwischenzeit, kann man sagen.
Wir haben die Werk geschaffen, ich habe sogar im Kassensturz geschafft.
Genau, dort hast du ja irgendwie eben auf eine Art und Weise können aufsitzen auf das Erfolgsprojekt, das heute noch immer die beliebteste Sendung ist. Also, du warst Moderator. Ja, das war das Traumziel. Das ist jetzt ein bisschen weggegangen. Jetzt darfst du nicht mehr Fragen stellen. Jetzt musst du Fragen beantworten als Politiker.
Nein, ich habe das nie als. Das hat sich ergeben, dass ich die Moderationsfähigkeit habe. Habe ich nicht gewusst. Das hat sich ergeben mit dem Engagement. Und, das war natürlich ein Glücksfall gewesen, aber ich glaube, es tönt sich immer Türen auf, die du gar nicht so kennst oder weißt. Ich glaube, wichtig ist, vorzuschauen, die Sachen machen, die einem ansprechen und man kann engagiert sein, wie du das auch machst, engagiert und passioniert. Ich glaube, dann kommt es meistens gut.
Hast Karriere gemacht in der SRG, bist Chefredakteur geworden. Wir sind dann heftigste Konkurrenten geworden in der Zeit von Tele24.
Das war übrigens das Highlight gewesen, Roger,
ja?
Wo wir beide zur gleichen Zeit die Bundesratswahlen kommentiert haben, das ist natürlich dann der absolute.
Aber das zweite Highlight war, das mich dann überrascht hat, wo mir dann gesagt hat, jetzt tun wir mal die Abdankung vom Andy Hug aus dem Grossen Münster übertragen, hat der Filippo gerade seinen grossen Übertragungswagen dort auffahren lassen.
Ja, wir sind ein bisschen Wettbewerber und Konkurrenten, das war eine gute Zeit.
Eben, ist doch die beste Zeit eigentlich von der SRG und auch von der Informationsabteilung Konkurrenz.
Ja.
Und nachher ist dann wieder ein bisschen der Schlafmodus eintreten.
Das kann ich nachher nicht bestätigen, aber es ist sicher...
Weil man hat dich dort rausgekriegt.
Es ist wichtig, dass wir eine ganz interessante Zeit erlebt haben, wo wir geschaut haben, was der eine und der andere macht.
Genau, Konkurrenz ist immer besser.
Ja,
ist auch
gut.
In der Medienlandschaft, gerade heutzutage, wo es das nicht mehr so gibt, das ist einfach nicht gut für die Qualität. Und du hast ja dort auch noch eine Karriere machen wollen, hast glaube ich mal noch Generaldirektor werden.
Ja, ja.
Bist dann rausgekriegt worden von Peter Schellenberg? Was ist dort eigentlich gelaufen?
Ich weiss es nicht. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat, aber
vielleicht einfach, weil er dich zu gut gefunden hat.
Ja,
oder als echter Konkurrent auf seiner Shitlist bist du wahrscheinlich auch irgendwie weit oben gewesen, wie ich auch.
Er ist nicht ein... er ist jetzt gestorben. Ich mag ihm alles... Ich habe nie etwas Schlechtes gewünscht, weil ich bin kein nachtragender Mensch. Aber er hat schon einige Listen gehabt, also einige Leute auf der Abschussliste, wo er nie jemand begriffen hat, warum, dass er die so nicht mag. Hat er nie bekannt gegeben. Also von dort her.
Aber es war ein Schock für dich.
Ja, aber man muss einfach eins sehen. Wenn du im Leben etwas nicht gut geht oder du einen Schock erlebst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Entweder du trauerst sehr lange über das, oder du trauerst kurz, das musst du sowieso. Und dann schaust du führen und machst etwas Neues.
Und das hast du gemacht. Immer wieder neue Sachen. Bist du dann in die Politik gegangen? Hast du schon mal wollen, dort Präsident werden vor etwa so 200 Jahren? Nein, wie lange ist es? 17 Jahre von der...
Nein, 19 Jahre.
19 Jahre, gut. Also gut. Also, 3/4 der FDP-Delegierten haben für dich gestimmt. Und das, obwohl du dich viel spät angemeldet hast, nach dem Anmeldetermin, bist du eigentlich gekommen. Warum hast du dich eigentlich so spät beworben?
Ja, ich habe es erklärt. Ich habe gesehen, dass so richtig Ende des Wahlkampfs, dass die FDP ein kleines Problem hat, vor allem auch mit den internen Diskussionen, die wir hatten, wegen der Stimmbeteiligung, respektive der Beteiligung an der Listenverbindung mit der SVP und so weiter. Aber da hat man andere Sachen gegeben. Und habe mich dann auch ein bisschen erkundigt, weil ja nur eine Bewerbung eingegangen ist. Habe ich gedacht, ja, aber es kann nicht sein, dass kein Junge sich meldet. Weil ich kenne viele junge FDPler, wirklich interessante junge Leute, junge Frauen, junge Männer. Und habe dann selber gefragt, ob sich da niemand zur Höhe gestellt. Und habe dann gemerkt, dass sie nicht in so einen Job gehen wollen. Also kein Job, sondern wirklich ein Nebenamt. Wo natürlich ein bisschen riskant ist. Man hat eine schwierige interne Situation. Es ist eine alte Old Party. Und da gibt es natürlich sehr viele Ansprüche. Es ist medial sehr anspruchsvoll. Weil man natürlich in Zürich wird man grilliert, wenn man Parteipräsident ist, wenn man exponiert ist. Und man muss auch ein bisschen wissen, wie so etwas geht. Und von dort her habe ich dann rumgefragt. Und dann habe ich gemerkt, ja, es gibt einige, die eigentlich Interesse hätten, aber sich noch nicht da wollen, dem Harikiri-Job aussetzen allein. Und dann ist das dann ist das entstanden. Und nach der Wahl, wo ich gesehen habe, was jetzt so gelaufen ist, habe ich dann gefunden, jetzt fasse ich mir ein Herz und habe die zwei angefragt, die jetzt Vizepräsidien übernommen werden. Und dann habe ich meine Kandidatur angemeldet, außerhalb des regulären. Das ist ja eine außergewöhnliche Situation, das ist richtig.
Genau, und der Flop von der FDP war deine Chance, ist in den Zürcher Medien sehr gut angekommen. Da hat es zum Beispiel geheißen, kommt jetzt eben einer, der wieder Politik zum Spektakel machen will. Und Ähnliches, du hättest eine Ausstrahlungskraft, die andere nicht haben. Und auf der anderen Seite war der Peter Grünenfelder als FDP-Regierungsratskandidat, ist ein böse Abgeschifft. Und jetzt in dieser Verzweiflung, die die FDP hat, hat noch 12%, vor 20 Jahren war es ein Drittel mehr gewesen, hat man einfach dann auf dich zurückgegeben. Du hast übrigens gesagt, du sagst ein Silberrücken. Was ist das überhaupt?
Es ist mir gesagt worden.
Was ist das?
Das ist bei den Gorillas.
Genau! So. Ein Silberrücken wird ein erwachsener männlicher Gorilla etwa ab dem 12. Lebensjahr wegen seines charakteristischen silbrig-grauen Fells bezeichnet.
Ja, aber es gibt aber noch ein paar andere Eigenschaften. Er ist ruhig, hat eine ruhige Hand und ist nicht nervös.
Nicht nervös. Aber eigentlich heisst es ja, das tönt gut, Silberrücken, wenn man, vor allem wenn man die Bedeutung nicht kennt. Aber eigentlich heisst es heute alter weisser Mann.
Ja, ja, logisch. Also, wir müssen es nicht vormachen. Manchmal braucht es. Also, es ist nicht so, dass die alten weißen Männer, nur weil du noch ein bisschen viel graue, respektive neu zu weiße Haare hast, Roger, heisst nicht, dass die nicht braucht. Ich glaube, die Erfahrung.
Aber trotzdem, die werden doch einfach heute abtischen.
Nein, die Erfahrung und das Wissen und die ruhige Hand, die ist absolut entscheidend. Und das kann ich bieten. Und dafür habe ich zwei Junge, die auch stürmen wollen. Und das ist eine super Kombination. Aber das war jetzt wirklich etwas, wo auch schlagend war in der Delegiertenversammlung. Das hat man gespürt, oder?
Das hast du clever gemacht. Matthias Müller ist 31, die 38-jährige Raffaella Fehr, also Mann, Frau, wie es so heute passiert. Aber wenn man so jetzt das beschreibt, wie du das sagst, sie sind noch nicht richtig Flüge. Das klingt ziemlich paternalistisch.
Nein, hat doch nichts mit Flüge zu tun. Selbstverständlich sind die Flüge. Aber es gibt ja oft Aufgaben, wo auf der grössere Schuhnummer ist und da braucht es halt, auch politische Erfahrung. Ich bin natürlich, Raffaella Fehr ist erfolgreiche Kantonsrätin, hat auch einen Sitz weggemacht auf der Nationalratsliste. Der Matthias Müller ist nochmal einführend gerutscht und ist erster Stellvertreter. Aber das hat man natürlich nicht gewusst vor Ende von der Abstimmung, von der Wahlen. Und darum haben wir erst nachher überhaupt das Ticket können machen.
Du bist jetzt wirklich im zarten Alter von 71, bist Präsident, du hast ein hartes Jahr hinter dir, bist vor 4 Jahren von deinen Stadtratskollegen, der Linksgrünen, abgestraft worden, strafversetzt worden, im Schuldepartement, hast lange darunter gelitten. Weil das Tiefbauamt hast du wirklich geliebt, oder?
Ja, das habe ich geliebt, das ist richtig, aber ich muss sagen, mein Motto heisst ja, wenn man irgendwie umgeht, dann aufstehen, führen schauen und etwas machen. Und ich bin also in sehr kurzer Zeit, ich gebe zu, bei mir im Schul- und Sportdepartement, dann denkt, oh, auf dem stinkt das da. Aber sie haben dann gesehen, dass ich sehr schnell mich einschaffen und engagiert bin. Und ich glaube, Ich habe eine super Truppe. Ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr begeisternd. Und ich habe natürlich auch sehr Freude bekommen am ganzen Schulsystem.
Genau, das hat man auch gemerkt. Aber wie ist es eigentlich im Stadtrat immer in der Minderheit? Ist das angenehm?
Ja, das hängt sicher auch von den Charakteren ab. Ich bin zwar sehr engagiert und ich bin nicht immer einfach in politischen Fragen, logischerweise. Ich bin ganz offenkundig auch in der Minderheit. Aber wir haben eigentlich eine gute Stimmung und ich kann sicher ein etwas dazu beitragen, weil ich bin erstens nicht nachtragend, zweitens mache ich auch.
Aber musst du einstecken?
Ja, logisch, muss ich einstecken.
Aber mit welchen von diesen Stadträten oder Stadträtinnen kannst du es eigentlich am besten?
Ja, das kann ich dir jetzt gewiss erzählen.
Ja, ich habe nicht gefragt, mit welchen am schlechtesten. Mit welchen am besten, habe ich gefragt.
Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis mit allen.
Also
ich
vor allem Verkehrspolitik bist du natürlich anderer Meinung als die Mehrheit vom Stadtrat. Ja. Musst du das mittragen? Willst du natürlich in eine andere Richtung gehen? Jetzt bist du ja FDP-Präsident vom Kanton. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Sicht. Und du kannst von aus, ja logisch, oder? Die wollen natürlich eben zum Beispiel einen Spurabbau an der Bellerivstrasse oder Tempo 30 auf der Rosengartenstrasse. Das wollen die nicht. Und dann sitzt du jetzt neu im Stadtrat drin und sagst, ja, ihr könnt das schon beschliessen. Aber dann, wir wissen nicht, was die vom Kanton sagen.
Ja, aber das ist ja eine Partei. Also so.
Ja, eben.
Das ist ja die Exekutive vom Kanton.
Eben, aber den kannst du natürlich Einfluss nehmen. Von außen, das ist ja, so ein bisschen...
Nein, ja, das ist jetzt also Märchen.
Ich stehe jetzt eben um den Wohnungsbau, du hast es schon angesprochen. Hast du das Gefühl, die Stadt mache ich da grosse Fehler? Kollegialitätsprinzip.
Ich tue es allgemein beurteilen. Wenn ich sehe, was im Kanton, also in der kantonalen SP und auf der linken Seite passiert, dass man das will deckeln oder respektive das Vorkaufsrecht einführen, dann ist das der falsche Weg. Aber es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Aber man muss schon sagen, in der Stadt Zürich ist die Linke seit 30 Jahren in der Verantwortung. Und tut jetzt einmal so, wie wenn sie jetzt müsste stürzen, die politischen Verhältnisse stürzen, um endlich mehr Wohnungen zu haben. Also das ist natürlich schon ein gewisser Widerspruch. Aber solange das deckt wird...
Du hast vorhin gesagt, die Schweiz steht besser da als andere Länder. Ja, Zürich steht auch gut da, ja, trotz linker Regierung.
Ja, logisch. Oder? Wir haben unglaublich viele Einnahmen und wir haben wirklich sehr gute Finanzen. Aber,
wird viel Geld ausgeben?
Ja, sicher.
Luxusmentalität?
Nein, es wird natürlich, sobald viel Geld in der Kasse ist und man das sieht, dann kommen einfach neue Ansprüche. Das ist ja bei jedem Parlament so. Ob das jetzt links oder rechts ist, ich glaube, das ist überall so. Und der Bund, und das ist noch dem Bundesrat Villiger zu verdanken, dass man dort eine Schuldenbremse eingeführt hat. Das ist ein bisschen wie die Sirenenklänge zu entgehen, indem man sich selber am Mast anbindet, das war der Odysseus. Das hat er fertig gemacht. Er hat übrigens auch genau das Bild gebraucht. Das ist wichtig, dass man sich in dieser Situation auch beherrscht und sagt, ja, die Gelder, die wir jetzt ausgeben, können wir für die Zukunft brauchen.
Also hast du noch allgemeine Forderungen gestellt. Individuelle Leistung muss wieder eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz finden und honoriert werden. Hast du das Gefühl, das ist nicht der Fall?
Ja, nein, ich glaube nicht. Manchmal, wenn jemand zum Beispiel erfolgreich ist, dann ist der Neid wahnsinnig schnell rum und sagt, er hat sich bereichert oder die. Und ich glaube, das ist so, die Neidkultur, die ist schwierig. Aber natürlich haben natürlich auch die Manager einiges dazu beitragen, dass die Neidkultur natürlich
zurecht. Eben, das Gefühl, werden honoriert. Und zwar sogar nein, die viel mit Milliarden oder Millionen Defizit machen.
Roger, völlig einverstanden. Ich bin da voll auf deiner Seite und auch sonst. Ich muss sagen, das hat mich jedes Mal empört, wenn Leute dann so schlecht gearbeitet haben und am Schluss noch Millionen mitgenommen haben.
Okay.
Das ist so. Aber man darf einfach nicht, die wirklich krampfen, denen muss man auch ein bisschen mehr Sorge tragen, weil die tragen dem Wohlstand beitragen, einen grossen Teil.
Also, du willst 4 Jahre Präsident bleiben von dieser Partei. Heute hat die FDP 12% im Kanton Zürich. Wo soll sie denn stehen?
Also, wir sind 12,5.
Ja, aber wo soll sie denn stehen in 4 Jahren? Was meinst
du? Ich tue nicht Wunschkatalog
von mir. Nicht Wunschkatalog. Ziel musst du vorgeben. Man hat ja dir gesagt, du hättest vor allem eine Auflistung von Schlagwort gebracht und so. Bist du ein bisschen konkreter?
Ja, wir müssen sicher zulegen. Wie viel kann man nicht sagen. Das
aber kannst du als Ziel vorgeben?
Ja, sicher.
Also, dein Parteipräsident, der Schweizer ist weit, hat gesagt, wir wollen auf Platz 2 kommen, der
Burkhardt. Ja, ist okay.
Ist daneben gegangen.
Ja. Das kann man schon sagen.
5 Nationalratsmandate im grossen Kanton Zürich. Wie viel sollten es in 4 Jahren sein?
Ja, wenn wir die 5 behalten können, dann haben wir einen grossen Erfolg.
Ehrlich?
Ja, sicher.
Ui, dann hast du aber den Rücken zur Wand.
Oder? Nein, wir haben das Restmandat und das müssen wir wieder aufschaffen.
Ja, aber ihr habt vielleicht das Restmandat. Ja, eben, das ist eben die mathematische Rechnung, die du machst. Vielleicht haben viele Leute euch nicht gewählt, wegen der Listenverbindung von der SVP.
Nein, aber letztes Mal hat die Grünliberale das Restmandat gehabt. Also das wandert hier und her, das sind mathematische Fingerübungen, die immer gemacht werden vor der Wahl. Solange das System mit der Listenverbindung funktioniert, und die Linke tut das natürlich konsequent anwenden und hat auch einen grossen Erfolg damit, müssen wir natürlich schauen. Es ist auch so, man hat jetzt gesehen, die Korrektur, die es dann geht in der Ständeratswahl. Es hat natürlich viel mit der medialen Bewirtschaftung zu tun. Alle haben geschrauen, rechtsrutsch.
2,3%
haben es insgesamt am Schluss ist gar nichts passiert.
Ja.
Also es ist total ausgeglichen. Von rechtsrutsch kann ja eigentlich fast kein Rede sein.
Also, ein Ständeratssitz sollte der Heu 4 Jahre...
Ja,
das ist das eines von deinen grossen Zielen?
Ja, das ist sicher ein Ziel.
Okay, dann hättest du da schon... Kandidat im Auge, der Beat Waldi zum Beispiel, der hat viel mehr Chancen gehabt als Frau Sauter, oder?
Das kann man im Nachhinein immer behaupten, das weiss man gar nicht.
Was sagst du dazu?
Das sehen wir dann. Also, da ich sicher nicht mit dir diskutieren.
Nein!
Außer bei einem Kaffee, dann lässt du es wieder raus.
Okay, nein, das mache ich sicher nicht. Jetzt die Frage ist, wirst du eher nach 4 Jahren zurücktreten, wenn du Erfolg hast, oder eher, wenn du Misserfolg hast?
Die Frage würde ich mir gerne stellen, aber ich kann sie noch nicht beantworten.
Aber aus heutiger Sicht, wenn du Erfolg hast, sagst du, hey, ich bin so gut, ich mache doch weiter.
Ja, ja, aber es gibt ja, ich weiss nicht, wenn du aufhörst Radio machen, du bist ja deutlich älter als ich, aber du wirst auch noch bis 80 wahrscheinlich dann noch ein bisschen durchziehen oder noch ein bisschen mehr. Oder?
Du, ich muss nicht gewählt werden, ich wähle mich selber.
Ist gut.
Aber die letzte Frage, wird der Filippo Leutenegger seine Ziele bei der FDP Zürich erreichen?
Ja.
Okay, da wenigstens mal einmal eine klare Antwort. Danke vielmals, dass der Filippo Leutenegger war. Machen wir Musik.
Baila Morena von Zucchero.
Baila. Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sai cosa sexy, cosa sexy thing.
Interessiert, wie der Lukas Bärfuss die aktuelle Situation in der Welt und in der Schweiz analysiert. Und so habe ich ihm folgende Frage gestellt. Lukas, du bist der einzige Schweizer Schriftsteller, der sich nach dem 7. Oktober mit einem längeren Artikel in einer renommierten Zeitung im Sonntagsblick zu diesem Thema gemeldet hat.
Ja, das ist auch das Thema, das ich schon lange auf dem Schreibtisch habe, seit immer eigentlich. Joan ist für jeden Europäer und für jede Europäerin Null-Koordinaten. Mhm. Und alles, was aus dem herausfolgt, hat mich geprägt, intellektuell, und prägt mich jeden Tag und stellt mich jeden Tag vor Fragen, klar. Ja.
Genau, und heute, nach dem Massaker vom 7. Oktober, gibt es natürlich ganz eine neue Dimension, wo man das historisch vielleicht anders sogar einordnen muss als vorher. Du hast in dem Artikel im Sonntagsblick unter anderem Folgendes geschrieben, ich zitiere: Antisemitismus ist kein Randphänomen, keine extremistische Übertreibung. Er wirkt in der Mitte der Gesellschaft, er ist Teil unserer Geschichte, Teil der politischen, religiösen Ideologien von rechts bis links. Antisemitismus kommt in allen Schichten vor, in jeder Generation, bei Gebildeten wie Ungebildeten, bei sämtlichen Geschlechtern. Hast du das schon lange gewusst, gespürt? Oder erst jetzt gemerkt, wie das präsent ist?
Nein, das ist etwas, das ich seit immer beschreibe. Das ist ganz offensichtlich. Es gibt eigentlich keine gesellschaftliche Gruppe, die nicht irgendwo hat, antisemitische Ideen entwickelt. Und das ist, geht von der katholischen Kirche bis zu den Sozialisten, bis zu den Parteien. Jetzt geht es bei den Postcolonial Studies, ist es extrem schlimm. Ich habe dort auch geschrieben, dass nach Samuel Johnson der Patriotismus der letzte Zufluchtsort von einer Sauhung sei. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das kann man auch mit dem Antisemitismus sagen. Und es ist offensichtlich so, dass wenn sich Leute möglichst schnell orientieren wollen, da suchen sie einfache Antworten.
Aber warum Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, nach dem Holocaust? Es gibt nur noch wenig Juden, 18'000 in der Schweiz, auch in Deutschland nicht so viel. Warum ist das so ein wichtiges Thema, wenn es eigentlich nur noch um ganz wenig Leute geht?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Etwas, das immer wieder funktioniert, ist, dass man aus einer Minderheit, wie du jetzt hast beschrieben, eine Mehrheit konstruiert. Dass man weiss es natürlich, dass die absolute Zahl der Jüdinnen und der Juden jetzt in der Schweiz oder auch in Deutschland ist natürlich verschwindend klein. Und aus dem heraus muss man irgendeine Verschwörung herbeireden. Und da kommt natürlich nicht der israelische Staat und da kommt auch ein Anti-Amerikanismus dazu, weil man dort dann konstruiert, dass Juden eine besondere Bedeutung haben. Und das ist offensichtlich sehr sehr reizvoll, wenn man nicht weiterdenken will. Ja? Wenn man Ambivalenzen nicht zulässt in seinem eigenen Denken, da ist, ist Antisemitismus einfach immer das vorderste Schublade.
Aber das hat mich vor allem schockiert nach dem 7. Oktober, nachdem eben 1200 Israelis, Juden und Jüdinnen ermordet, aber auch entführt worden sind nach 240 zu. Am nächsten Tag hat es geheißen, der Antisemitismus steigt. Also nachdem das Schlimme passiert ist, soll der Antisemitismus steigen? Das habe ich nicht in den Kopf gebracht.
Nein, das bekommt man nicht in den Kopf. Das ist so. Und es gibt ganz viele Sachen, die man wirklich nicht in den Kopf bekommt. Und das ist genau das, was so viele Leute verrückt macht. Und zwar im doppelten Sinn. Verrückt. Wütig und von Sinnen. Und Krieg macht kaputt. Krieg macht Leute kaputt, macht Städte kaputt, macht Länder kaputt, aber macht eben auch Ideen kaputt. Und das ist etwas, was wir jetzt gesehen haben. Es gehen auch ganz viele Reputationen in Brüche und die Leute sagen die schlimmsten Sachen, die sie sich müssen dafür verantworten müssen. Und das ist, glaube ich, auch richtig.
Du hast unter anderem dann auch geschrieben, in einer Demokratie bedeutet der Angriff auf eine Minderheit ein Angriff auf alle. Der Kampf gegen Antisemitismus ist deshalb die erste Aufgabe des Staates. Nimmt der Staat das wahr bei uns?
Ja, nicht genügend, offenbar. Also wenn ich jetzt das umhöre, auch unter meinen jüdischen Freunden, höre ich Sachen wie, zum ersten Mal in ihrem Leben fühlen sie sich nicht sicher in diesem Land. Und zwar wirklich nicht. Also nicht vorher hat es irgendwie eine Bedrohung gegeben, diffuse Bedrohung immer. Das habe ich auch immer gehört. Aber jetzt ist sie nicht mehr diffus, jetzt ist sie konkret. Und wenn ich mit den Meldestellen telefoniere, sind Zahlen, einfach die absoluten Zahlen sind erschreckend. Und nein, ich würde mir natürlich viel mehr einen viel härteren Hang wünschen. Jetzt beim Durchsetzen von unseren Gesetzen. Aber man muss auch sagen, auch in diesem Artikel habe ich geschrieben, dass halt in der Schweiz die Gesetze auch nicht so gut. Und jetzt gibt es Antirassismusgesetze, kommen die Jüdinnen und Juden nicht mal vor. Und die Ausstattung von der Antirassismuskommission ist, was habe ich geschrieben? 200'000 Stutz im Jahr? Das ist natürlich nichts. Und ich habe das Gefühl, wir müssen sich dort schon mal ein bisschen am Riemen reissen.
Also die Mehrheit von einer Kommission im Nationalrat hat sich dagegen gestellt. Beispielsweise der Beitrag zum Schutz von der jüdischen Gemeinden von 2,5 auf 5 Millionen zu erhöhen, obwohl die Gefahr laut allen Experten wirklich gewachsen ist. Du hast aber Folgendes noch geschrieben, das hat mich also besonders interessant gefunden. Die Angegriffenen, Israel wie die Ukraine, kämpfen gegen Aggressoren, die sie auslöschen wollen. Aus ihrer exterminatorischen Absicht haben weder Putin noch die Hamas je einen Hehl gemacht. Geglaubt haben ihnen wenige. Also du tust das wirklich parallel stellen, was jetzt passiert in der Ukraine und in Israel, das ist, glaube ich, den meisten bei uns gar nicht so richtig bewusst.
Also es sind zwei Demokratien, die angegriffen werden von faschistischen Regimen. Und Hamas hat immer gesagt, was sie will. Und das ist nie mehr Juden.
Nein, und sie wollen nicht nur einen, was soll ich sagen, nicht nur einen arabischen Staat, sie wollen einen islamischen Staat,
genau,
wo die meisten Palästinenser eigentlich, genau, auch nicht wollen. Also das Vorbild ist IS oder Iran.
So etwas. Und das haben sie publiziert, oder Putin hat es publiziert. Übrigens, ich erinnere mich an Sommer 21, wo er in den deutschen Tageszeitungen hat seine geschichtliche Vision dargelegt hat, hat man ihm auch nicht wirklich geglaubt.
Er hat gesagt, die Ukraine muss ausgelöscht werden.
Genau.
Das sind alles Neonazis, wir werden das ukrainische Volk auslöschen.
Ja, und wir finden dort schon seit langem natürlich Bruchlinien, oder? Weil das Argument, das immer kommt, ist, ja, darf man Israel nicht kritisieren. Zuerst mal muss man sagen, dass die Israelis selber im letzten Sommer zu 100'000 auf der Strasse sind, für die eigene Regierung zu kritisieren.
Also Demokratie in Bestform, kann man sagen.
In absoluter Bestform. Eine Zivilgesellschaft, die in allen Bereichen voll debattiert. Und die vor allem auch gegen demonstrieren, ohne dass irgendeine Polizeigewalt gegen sie vorgeht. Nicht so wie in Südafrika unter der Apartheid. Da wäre nämlich die Armee gekommen und hat einfach reingeschossen. Das passiert nicht in Israel. Und das andere ist, dass die Tendenz, die man hier jetzt sieht, mit dem Existenzrecht aberkennen, das ist eigentlich immer die Gretchenfrage gewesen, oder? Du kannst wirklich alle fragen, hey, deine Kritik schön und gut, aber akzeptierst du das Existenzrecht sowohl von der Ukraine wie von Israel? Und dort hört einfach für mich jede Diskussion auf.
Aber ist uns das eigentlich bewusst, ist das der Mehrheit von den Leuten in unserem Land bewusst, dass das eigentlich ein Angriff ist auf das, für das wir stehen, für Demokratie, Meinungsvielfalt, Grenzen müssen beachtet werden?
Viel zu wenig. Viel zu wenig.
Dass es uns eben auch betrifft, da. Nicht nur in der Ukraine stattfindet oder jetzt in Gaza. Weil das Ganze, wenn das dort einen Erfolg hat, sowohl in der Ukraine wie auch in Gaza, dann ist ganz klar, werden die Kräfte ermutigt, das an anderen Orten weiterzumachen.
Du und ich, wir haben den Kalten Krieg erlebt. Und das war eine systemische Auseinandersetzung. Und eine systemische Auseinandersetzung bedeutet, dass es eine Unvereinbarkeit hat gegeben zwischen diesen Systemen. Entweder das eine oder das andere. Und das, was im Extremfall möglich ist, ist eine waffenstarrende Koexistenz. Und nein, das ist viel zu wenig Leute bewusst, dass es in Israel um unsere Existenz geht und in der Ukraine um unsere Existenz, selbstverständlich. Und man kann nicht müde werden daran, das immer wieder zu wiederholen. Und vor allem müssen das die Leitlinien sein von unserer Politik. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn es so um die Weihnachtszeit geht. Und wenn ich einen Wunsch habe, immer, da ist es immer Frieden im Nahen Osten. Und das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe, in meinem ganzen Leben. Seit es mich gibt, gibt's Krieg dort. Und ich bin durch alle Phasen von meinem Leben bin ich mit Krieg und Toten. Und es hat so ein paar Momente gegeben, wo wir gemeint haben, vielleicht gibt es eine Lösung, bevor der Rabin ist erschossen wurde.
Genau.
Verhandlungen in Camp David. Der Arafat, der alles hat hergeschossen.
Obwohl er 95% hat er bekommen.
Ja. Und
das ist zu wenig. 95% ist zu wenig.
Absoluter Verbrecher ist das zurückzuweisen. Kann man nicht anders sagen.
Aber er hat Angst vor den eigenen Leuten, die natürlich höhere Forderungen hatten.
Ja, aber Jerusalem und Rückkehrrecht sind die beiden. Ja. Das muss man ausklammern aus jeder Debatte. Weil sobald man über Jerusalem und Rückkehrrecht redet, ist die Diskussion
fertig. Aber dort in der letzten Verhandlung hat sogar der Olmer, der dort dann die Verhandlungen für Israel geführt hat, gesagt, Ost-Jerusalem wird die Hauptstadt von diesem Staat.
Ja.
Rückkehrrecht nicht.
Ja.
Und 95% vom Territorium geht zurück an die Palästinenser. Und das haben sie abgelehnt. Und das ist, wie hat es denn
Wer hat es abgelehnt? Oder? Wer hat es abgelehnt?
Arafat.
Ja, genau. Und, das, aus ihrer Logik heraus versteht man das natürlich. Weil in einem solchen Frieden wäre er einer unter vielen. Und in einer solchen Auseinandersetzung kann er natürlich seine Machtposition bauen.
Wow. Also, das wird uns beschäftigen. Und dein Weihnachtswunsch wird wahrscheinlich das Jahr nicht in Erfüllung gehen. Hoffen wir noch zu unseren Lebzeiten. Erzähl mal etwas über deine Konzertreise.
Wir hatten die Premiere am 1. November im Gare du Nord in Basel. Und es war das Origin Ensemble unter der Leitung von Gwendolyn Mason. Ein Streicher Sextett, glaube ich. Und dazu Susie Evans an der Klarinette, die Klezmer spielt, zusammen mit der Silvia Charanco. Und der Miklos am Zimbalon. Und es war phänomenal.
Und was hast du gemacht?
Ja. Ich habe performt, ich habe gesungen und ich habe
gesungen.
Und, ja,
du kannst singen?
Ja, wir müssen es hören, für das
zu beurteilen. Ein Multitalent, ja, ist gut. Okay, also, und das war gut gewesen. Und wo sind wir überall gewesen?
Es heisst der Journeys-Projekt und es ist eine Reise von Budapest nach Minsk, nach Odessa, nach Konstanza, Istanbul, Sarajevo, Budapest. Das ist der geografische Raum. Und dort haben wir mich so musikalisch erkundet und literarisch. Und ich habe Texte geschrieben dazu. Und sonst äußerlich sind wir in Basel, Zürich, Bern im Casino gewesen. Es war phänomenal gewesen. Und in Thun und in Liechtenstein und in Baden. Und nächsten Frühling sind wir auch noch ein bisschen unterwegs. Ja.
Grossartig. Also, du bist überhaupt, also, wenn man das kann sagen, bist unglaublich aktiv. Hast noch grosse Projekte für den nächsten Sommer, nämlich das Welttheater.
Oh ja, jetzt haben wir Rollenverteilung in 2 Wochen. Das heisst, die Schauspielerinnen und Schauspieler bekommen Trauenbücher.
Aber um was geht es genau? Was hast du da jetzt natürlich
also,
in der
heutigen... Das Welttheater, verehrte Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ist der biggest show on earth nächstes Jahr.
Noch grösser als Lion King?
ja, nicht viel grösser. Ja. Also, vor dem Einsiedeln, vor einem Barockkloster, mit einer Tribüne, wo über 2000 Leute drauf Platz haben, mit über 500 Beteiligten. Eine soziale Installation, die ich seit 7 Jahren beschäftigt.
Seit 7 Jahren?
Seit 7 Jahren, weil es hat 2020 rausgekommen. Dann wissen wir noch, was ist passiert. Darum haben wir es ins 24 müssen übernehmen. Es ist das 100-jährige Jubiläum. 100 Jahre!
Also, und dann hat man natürlich schon dich geholt, oder?
Man hat mich schon vor 7 Jahren genommen.
Ja, aber dann hat man vor 7 Jahren schon gewusst, dass es... gut, nein, dann hat man noch nicht gewusst, dass es erst 7 Jahre später kommt.
Nein, das hat man nicht gewusst, genau. Okay. Und das ist, kommen alle im 11. Juni, ich glaube 10. oder 11. Juni.
Am Geburtstag?
Schau jetzt!
Also, weiß ich schon, was ich zu tun habe mit dem Geburtstag.
Auf dem Klosterplatz in Einsiedeln vor dem Barockkloster. Es wird grossartig. Und es ist wirklich so ein Projekt, wo ich jedes Mal, wenn ich damit zu tun habe, finde ich es grossartig.
Wie viele Leute sind dort, die auf der Bühne werden sein?
Etwa 300.
Unglaublich. Und welche Rolle wirst du spielen? Wirst du bei der Probe dabei sein?
Ich habe mir keine Rolle geschrieben.
Nein, aber bei der Vorbereitung und so. Bist du dann dort dabei bei der Probe und sagst, komm, jetzt machen wir es noch etwas anders, schreib das noch etwas um und so weiter?
Ja, ich meine, ich habe das Stück geschrieben. Ja. Und das wird...
Das hast du einfach abgeliefert und sagst,
nein,
und dann gehst du an die Premiere.
Nein, das ist leider nicht so. Nein, Theaterarbeit ist Arbeit von Präsenz. Und da gibt es immer Sachen zu ändern und Zeug, die nicht funktioniert. Und ich werde schon auf der Probe sein. Ich werde nicht immer auf der Probe sein. Aber wenn es mich braucht, werde ich dort sein. Ja.
Also noch eine Frage.
Und sonst ist der Livio Andreina ist der Regisseur. Ja. Und wir haben Bruno Amstadt, der die Musik macht. Und die Anna-Maria Claudemanns macht Kostüme. Und der Graham Smith Choreografie. Und Judy Gerstberg ist hier der Dramaturgie. Das heisst, es ist eine ganz breite künstlerische Leitung.
Ich habe mich gefreut mit dir, Lukas. Was ist der nächste Musiktitel?
Speakers Corner Quartet mit Fix.
Does it matter till it matters? Watch the fire when it's hot. Fix your gaze before the shatters. Pop the collar, get on top. Making something out of nothing. When you're shook, don't look shocked.
Der Gast in der Winterserie «Best of Doppelpunkt» ist Patti Boser. Obwohl ich Patti schon sehr, sehr lange kenne, habe ich am Anfang der Sendung meine sehr bekannte Frage ihr auch gestellt. Patti, wer bist du?
Ich bin Patti für dich, für alle anderen Patricia. Du bist der Einzige, der mir so sagen darf. Eigentlich möchte ich das gar nicht gerne. Aber
ehrlich?
Bei dir akzeptiere ich es. Ich habe immer gesagt, Patti, das ist die Tennis spielt und wo einen Heiler hat und Orangensaft trinkt. Das ist nämlich Patti Schneider. Ich bin 56, ich bin Zürcherin, ich habe italienische Wurzeln von meiner Nonna Mutterseite. Aufgewachsen bin ich bis 6 im Tessin mit 5 Nachbarsbuben. Und ich sehr bodenständig aufgewachsen bin, wo ich gelernt habe, shooten, fischen, auf Bäume klettern. Andererseits bin ich aber auch eine urbane Frau. Ich bin eine, die sich immer wieder gerne neu erfindet, versucht, authentisch zu bleiben. Ich bin ein Familienmensch. Meine Mutter, mein Sohn und meine Freunde bedeuten mir alles. Und ich bin deine Erfindung.
Das stimmt eben nicht. Nein, das stimmt nicht.
Markus Gilli seine Erfindung, eure Erfindung.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe es nachgeschaut. Jetzt müssen wir mal die richtige Geschichtsschreibung machen, weil du bist schon als Kind Modell gewesen für eine Migros-Werbekampagne. Also eben, ich wollte sagen, wir haben dich nicht erfunden, sondern Migros hat dich erfunden oder du dich selber.
Ja, das kann vielleicht sein mit 5. Ist so ein Casting gsi. Ich bin ja mit 4 in einer Kinderschauspielschule. Meine Mutter hat mich gebracht, weil ich so lebhaft gsi bin. Wahrscheinlich hat sie gedacht, ich brauche ein bisschen Ruhe. Im Kindertheater Metzentin übrigens, damals ganz in der Nähe gsi, da vom Radio 1 Studio. Und dort hat mich dann gecastet für einen Werbespot. Aber es war einmalig gsi.
Nein, es ist weitergegangen. Du bist noch Direktorin geworden im Kinderzirkus Ulala Bassisi.
Ja, aber das mit dem Model, das bin ich nicht gewesen. Ich bin immer ein wohlgeformtes, pummeliges Kind gewesen, das nicht modeln konnte. Also
ein wohlgeformtes Kind. Wie du hast eben gesagt, wir waren in 5 Freunden hier im Tessin. Ja. Sagst du die rote Zora gewesen, und dann heisst, die Dicke geht ins Goal. Das bist du gewesen.
Das bin ich gewesen. Wir haben wirklich eine geniale Kindheit gehabt. Wir haben eine riesen Wiese mit Goal. Und es war klar, ich wollte natürlich mitspielen, mitshooten. Dann hat sie immer gesagt, die Dicke geht ins Goal. Und darum bin ich halt immer noch bis heute meistens der Goalie.
Okay, und dein Sohn?
Mein Sohn ist auch Goalie.
Eben, ja, der hat das geerbt.
Der hat vielleicht das Fußballgen von mir geerbt, aber ich muss sagen, sein Vater ist auch ein grosser Fußballfan. Hat zwar besser Tennis gespielt wie Fußball, aber alles, was Ballsport ist, ist beim Kai ganz hoch im Kurs. Ob das Golf ist, Tennis ist, Fußball, Beachvolleyball, da ist er wirklich.
Und du bist immer dabei, du bist richtig so eine Soccer-Mom.
Ja, ich bin eine richtige Soccer-Mom, ja. Und ich stehe auch dazu. Ich verpasse keinen Match, außer ich arbeite. Und ich habe ihm das mit, als er 10 war, habe ich ihm das versprochen, als er gescoutet worden ist von FCZ, dass wir den Weg zusammengehen. Und ich habe das Versprechen nie gebrochen.
Also er natürlich wollte, wie alle, wie ich auch, Fußballprofi werden. Was ist daraus geworden beim Kai?
Der Kai spielt Erstliga bei FC Freienbach, ist 20.
Ist großartig.
Ist Goalie, macht es wirklich sehr gut. Er ist sehr konsequent, er schafft an sich und... ja, ich finde, man muss einen Menschen fördern, unterstützen, wenn er Träume hat, wenn er Visionen hat. Und ja, er das macht Sportschule, er macht das KV, bei einer Versicherung macht er jetzt gerade das Praktikum und nebenbei trainiert er unglaublich hart und viel. Und mal schauen, wie die Fußballkarriere rauskommt. Ja, ich stütze ihn da dabei, unterstütze ihn und ich finde es grossartig.
Deine Mutter hat dich auch gestützt, dein Vater auch. Du hast mal über deine Mutter gesagt, meine Mutter ist die Schöne und ich bin die Kreative, die Lustige.
Das stimmt, ja. Das ist, meine Mom ist wunderschön. Sie ist heute noch mit bald 90, sie wird im Februar 90, einfach für mich die schönste Frau der Welt. Und ein grosses Vorbild, nicht nur optisch, sondern auch im Sicherfinden, wo mein Vater mit... 2006 gestorben ist,
hat also recht früh.
Ja, meine Mami sich neu erfunden und hat sich dann entschieden, dass sie viel in unserem Haus in Südfrankreich bleibt. Ich habe gedacht, sie wird das nicht machen, sie wird zurück auf Zürich. Ja, das ist aber nicht so. Meine Mami hat sich neu erfunden und ich finde es fantastisch, wie sie das macht. Wir haben eine Einlegerwohnung in diesem Haus und sie tut
dort. Aber wie sind sie dazu gekommen? Also der Côte d'Azur in der Nähe vom vornehmen St. Raphael etc. mit Meerblick und Swimmingpool. Ja. Habe ich gelesen, wie sind sie da dazu gekommen?
Meine Eltern haben das Haus 1991 gekauft zu einem sehr fairen Preis. Wir haben das Haus im Tessin verkauft und haben das Haus dann, eben die Villa Soni, gekauft und dort hat es eine Einliegerwohnung und wo der Papi gestorben ist, habe ich mir überlegt, wie kann ich schauen, einerseits, dass man das finanzieren könnte, weil das ist doch relativ teuer so mit Unterhalt und andererseits, dass Mami eine Beschäftigung hat. Und dann haben wir angefangen, das vermieten und unterdessen haben wir Stammkunden, die seit 12 Jahren kommen und zum Teil dann in ihre Kinder kommen und Mami ist einfach eine brillante Gastgeberin und ja, also macht das wirklich super.
Jetzt reden wir über Radio 24. Ich habe etwas gelesen über dich. Seit ihrer Kindheit hörte Patty zusammen mit ihrer Mutter regelmäßig Radio 24, als ein Sender von den Behörden vorübergehend geschlossen wurde, weinten die beiden.
Das stimmt.
Wie war das damals?
Das war Katastrophe. Also, ich habe wirklich eine sehr eine coole, moderne Familie, Eltern. Und mein Vater hat das weisse Fähnchen an unserem Kombi gehabt. Wir sind am Bürkliplatz, wir haben das mit dem Pizza Coupé, wir haben alles mitbekommen. Und das war für uns eine Katastrophe. Das Radio 24 war wirklich in unserer DNA. Und ich weiss noch, wir haben geheult. Wir haben wirklich gebrüllt, weil das war für uns so ein Lichtblick gewesen, das Radio, die lässigen Moderatoren, wie du gekämpft hast. Und wir haben die letzten Sekunden gehört, die sie euch abgestellt haben. Und das war Katastrophe gewesen.
Jetzt fange ich dann an zu brüllen. Nein, also es ist wirklich eben, bei mir kommt es dann gerade wieder auch ups, wenn wir über das reden. Also, und dann ist etwas passiert mit 21, im zarten Alter von 21.
Habe ich angefangen bei Radio 24.
Genau. Hast du dich vorgestellt bei uns?
Habe ich mich vorgestellt bei euch und ich hatte dann relativ ein Herzbewerbungsgespräch mit dem Markus Gili. Er hat mich da auf Herz und Nieren geprüft und es hat noch mehrere andere Bewerberinnen und Bewerber gehabt, vor allem Bewerber. Und ich habe mir immer gesagt, bevor ich das Gespräch hatte, mein Grossvater hat mir immer gesagt, du musst das, was du hast, was andere nicht haben, führen heben. Und ich war eine Frau. Und es hatte aber relativ wenig weibliche Bewerberinnen. Ja, es war vielleicht ein bisschen Glück.
Aber mit 21, das ist heute schwierig, auch auf verschiedenen Orten hineinzukommen. Ja. Aber du bist von Anfang an als Talent gewesen. Das habe ich sofort gesehen. Da kommt eine Person, die etwas hat. Und wenn ich vergleichen würde, wahrscheinlich deine Stimme mit 21 und jetzt mit 56, praktisch gleich jung.
Ah, oh, das freut mich. Ja. Also für mich ist das Radio, ist noch heute muss ich sagen, es ist einfach ein Medium, wo du so kannst bewegen, wo du kannst mit der Stimme Geschichten erzählen, wo du kannst die Leute an dich heranladen. Hier bei Radio 1 habe ich jetzt, übrigens seit einem Jahr bin ich jetzt da wieder.
Schon ein Jahr?
Ja, Dezember wow. Vor einem Jahr habe ich angefangen.
Und ich habe einfach mal das Gefühl gehabt, eben die Patty, die gehört auch als Radio. Fernsehen ist toll, haben wir alle gern, aber Radio, das geht mir ans Herz.
Das ist einfach so schnell und so echt. Und wenn du nur auf die Stimme reduziert bist, habe ich einfach das Gefühl, gibt es viel mehr Emotionen. Und ich habe auch darum am Freitag jetzt hier bei Radio 1 auch sehr enge Hörerinnen und Hörerbindung, weil sie genau wissen, mit mir kannst du kommunizieren, mit mir kannst du immer Sachen gewinnen. Und es ist ganz, ganz schön, wie ich wieder wie damals bei Radio 24, ich habe 25 Jahre kein Radio mehr gemacht.
Aber beim ersten Tag bist du schon wieder voll da gewesen. Das ist wie wenn man beim Velofahren wieder mal nach 25 Jahren fürs Velo aufsteigt.
Also, weißt du, stimmlich und bei Interviews schon, aber technisch, Roger.
Ist das ein bisschen anders, aber nicht so wahnsinnig. Es ist einfacher eigentlich als früher.
Nein, es war für mich Katastrophe. Ich habe mich verflucht. Ich bin zu Marc Jäcki und habe gesagt, Marc, ich glaube, ich schaffe das nicht. Aha. Ich schaffe das nicht. Es sind 6 Bildschirme. Es ist wirklich anspruchsvoll. Damals haben wir CDs, wir haben Platten. Ich habe wie Angst gehabt vor dieser Technik. Und dann ist der Marco und hat gesagt, los Boser, jetzt hör mal auf. Du hast einfach eine Radiostimme. Mach doch einfach das Mikro auf und redet.
Genau.
Und seit er das gesagt hat, habe ich keine Angst mehr.
Genau. Und was man muss machen am Anfang ist die Technik dein Find. Und du musst das machen, bis es dein Freund ist, wo du alle die Möglichkeiten hast. Du hast ja unter anderem extrem aufsehenerregende Sendungen gemacht mit dem Ciro Barino da, zumal Weltrekord im Durchmoderieren. Erzähl mal, das hat die jüngere Generation wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Das war unglaublich. Wir haben bei Radio 24, damals hat es geheissen, wir machen den Guinness Book Record im Durmoderieren. Und alle Moderatorinnen und, also nur eine in und Moderatoren haben sich können bewerben, dass man durmoderieren kann vom Freitagmorgen an bis am Montag oder so lange, wie man mag. Und wir haben uns alle beworben mit verschiedenen Tools. Also die einen haben selber einen Jingle gemacht über sich. Und ich habe damals die Schmirinskis genommen, die für mich geredet haben. Und die haben dann irgendwie gesagt, Radio 24 ohne Patty Boser, das ist wie Oktoberfest ohne Bier, das ist wie ein 3D-Film ohne Brüllen. Und dann konnten die Leute anrufen. Und dann habe ich tatsächlich die Wahl gewonnen. Und der Siro ist Zweiter geworden. Und dann sind wir ein Team gewesen miteinander.
Und wie lange ist das gegangen?
74 Stunden haben wir durchmoderiert.
Aber wie haben wir das geschafft? Also ich habe das natürlich mitbekommen, wir schauen mal, was sie sind immer noch da.
Ja. Und das ist ein Phänomen gewesen. Die Leute sind dort im November Skifahren und sind heimgekommen und wir sind immer noch da gewesen. Wir haben jede Sendung moderiert. Das ist nicht so gewesen, dass wir etwas haben müssen auslassen oder dürfen auslassen. Wir haben uns alle anderthalb Stunden immer müssen melden. Wir haben dann noch ein bisschen abgewechselt, aber du hast nicht können schlafen. Also ich meine, ich habe Augen gehabt wie Klötz.
Was schaffen wir mit was? Was haben wir denn alle so reingerührt?
Wir haben keine Drogen genommen, nichts. Wir haben nicht einmal Kaffee gehabt. Wir hatten dürfen Kaffee, ich glaube 3 Liter Kaffee, aber wir haben nur Schwarztee genommen, ganz kurz drin und das hat geholfen. Ich habe einen Trick angewendet. Ich bin ja Kontaktlinsenträger. Ich habe alle 7 Stunden meine Linsen rausgenommen, meine Brillen angelegt und habe das immer so gemacht. Dann hat mein Hirn hat das Gefühl gehabt, sie hat geschlafen und sie ist wieder wach. Was ich dann muss sagen, am Dienstag hat es mich zusammengelegt.
Und dann? Wie lange hast du denn gehabt, bis wieder eigentlich auf dem normalen Level
24 Stunden. Ich habe dann am Dienstagabend für den ZSC im Hallenstadion gespickt und nachher hat es mich zusammengelegt.
Das auch noch?
Ja, nachher hat es mich zusammengelegt.
Also die Patty Boser ist natürlich eben nach diesem Radio ja ins Fernsehen gekommen. Oder? Jetzt reden wir noch rasch ein bisschen über Fernsehen. Da haben wir überlegen müssen, was wir da für eine Sendung für dich finden. Und jetzt lachst du.
Nein, es ist
die erste Sendung war Zürich-Date?
Nicht ganz.
Du bist,
ich weiss noch, du bist an einem Donnerstagnachmittag, da habe ich damals gesagt, Pomeriggio, weißt du, hast du so einen Regenmantel angehabt und ich vergesse es nie mehr, du bist um die Ecke gefielen, zu mir ins Studio gekommen und hast gesagt, Tetti, was machst du am Wochenende? Und da habe ich so gedacht, es gibt wieder eine Party bei dir daheim und ich muss Musik machen, habe ich auch schon gemacht. Und dann bist du gekommen und hast gesagt, ich habe ganz vergessen, wir brauchen ja noch Moderatorin fürs Wochenende. Und du kannst ja News machen. Und ich so, News? Ich die News? Und ich so, ja, du kannst das und so. Und nachher bin ich doch am Samstagmorgen, der Gregor Sonderegger hat mich dann instruiert und so. Ich bin schon im Nadelstreifenbläserli von Bernis gekommen, quasi eben News. Und dann hat der Hampe und du haben mir gesagt, du machst keine News, du machst Telebox.
Und nein, also, und Telebox war eine ganz wirre Sendung, yes, wo man irgendwo eine Kamera aufgestellt hat, wo die Leute können reinreden können. Und das ist meistens ein ziemlich schräges Zeug, das rausgekommen ist. Aber wir haben alles probiert. Ja, es war alles neu, es war alles speziell. Und,
Ja
nicht
genau
alles
gewusst,
hat funktioniert.
Du kannst Boser herstellen und sie schwimmt.
Aber die Zürich-Day ist dann gekommen und ist lang geblieben. Du bist dann mit dem Übernahmekuppler in der Nation, vor allem, was dann nachher Swiss Date geworden ist, nachdem wir Tele24 gemacht haben, bist dort unterwegs gewesen. Und das war noch in einer Zeit, wo es eben die Dating-Plattforms noch nicht gegeben hat, die man heute hat im Internet und auch die ganzen Reality-Shows nicht im Fernsehen. Wenn man aus heutiger Sicht das anschaut, ist es ziemlich handgestrichen gewesen. Erzähl mal.
Also die ersten zwei Sendungen, da mussten wir beschissen. Da hat sich nämlich niemand gemeldet. Wir haben am Anfang, der Andreas Scherer, damaliger Regisseur, und ich haben es so geplant, dass man vorbeikommen kann. Wir haben gedacht, so wie beim 1&1, bei der Partnerwahlsendung bei Radio 24, kann man kommen. Wir stellen eine Frau vor, dann können drei Männer oder drei Frauen kommen. Und es ist niemand gekommen. Es ist einfach niemand gekommen. Und wir sind runter ins Backumbrau, ins Restaurant, gehen Leute zusammensuchen. Wir haben sogar noch jemanden aus der Technik reingeschmuggelt. Und dann haben wir gemerkt, das geht so nicht. Und dann haben wir angefangen zu casten und dann hat das angefangen zu funktionieren. Ich habe mein ganzes Umfeld mobilisiert, alle, die ich gekannt habe, Freunde, Kollegen vom Theater, wo ich gespielt habe früher, dann alle, die Single waren, haben in die Show müssen. Und dann ist die kometenhaft angestiegen. Zuerst haben alle gelacht über die Show und nachher haben alle Medien darüber geschrieben.
Alle haben darüber geschrieben, alle haben darüber geredet.
Eine Viertelmillion Zuschauer haben wir abgetischt mit dem Swiss Date. Eine Viertelmillion, das ist heute undenkbar an einem Abend. Das war Wahnsinn.
Zwischendrin will ich etwas anderes sagen. Du bist eine wirkliche Menschenfreundin. Und das ist nicht irgendwie so einfach dahergeredet. Du kümmerst dich um Menschen, auch um Tiere etc. Erzähl mal dort.
Ja, ich finde, man muss manchmal Gutes tun, ohne dass die Leute das wissen. Und ich habe, als ich noch in Werdenswil gewohnt habe, hatte es ein Heim gehabt. Dort hatte es einen Mann gehabt mit einem Rollstuhl von außen. Und ich bin jeden Tag an dem vorbeigefahren. Und irgendwann hat es mich so gepackt, da bin ich das Heim gefragt und habe gesagt, wieso der Mann immer dort aussen alleine steht. Und dann haben mir die Pfleger gesagt, ja, er möchte einfach, er hätte dort ein Haus gehabt, er möchte einfach rausschauen und quasi für sich sein. Und der hat aber niemand, der hat dement. Ja, und dann bin ich ab und zu den besucht oder habe gehalten und habe ihm gewunken. Und es ist, ja, man hat einfach wie gespürt, da ist ein Funkeln da. Und zum Beispiel mein Hund ist auch ein Hund, der aus dem Ausland kommt, der niemand hat wollen, der behindert ist. Und ich finde einfach, ob Mensch oder ob Tier, wenn man Menschen ausgrenzt, das hat mir immer wahnsinnig wehgetan. Und darum finde ich, wenn ich nur ein bisschen machen kann, um ein bisschen Freude bereiten, dann mache ich das sehr, sehr gerne.
Du hast ja viele Moderationen, die du machst, oder? Auftritte, Zeitungen, die etwas zahlt werden, solche, die du eigentlich machst, weil es einen guten Zweck hat.
Genau.
Erzähl mal, was machst du dort und was machst du nicht?
Also politisch mache ich nichts. Ich mache alle Sachen, die ich lässig finde, von einer Podiumsdiskussion über Moderationen für Firmen. Gute Sachen für einen guten Zweck, zum Beispiel die Stiftung Wunderlampen in der Stadt und die Stiftung Theodora. Ja, das sind so die Sachen, die ich einfach finde, das gehört dazu. Man kann nicht nur, sage ich jetzt mal, eine öffentliche Person sein, sondern man muss auch etwas zurückgeben.
Danke vielmals, dass du gekommen bist. Noch ein Titel zum Schluss. Kannst du dazu etwas sagen, Peti?
Oh ja, das ist ein Titel, der heute noch hier bei Radio 1 alle anrufen und schreiben, was ist das für einen. Darum sage ich es jetzt ganz langsam. Das ist Sandra Sá. Ojos coloridos, das heisst farbige Augen, ist eine Brasilianerin, weil Augen sind für mich die Spiegel der Seele.
Das war die letzte Folge aus unserer Serie Best of Doppelpunkt 2.11.23. Nächste Woche an dieser Stelle wieder mit einem neuen Doppelpunkt-Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer der Roger Schawinski.
Schweiz. Nur auf Radio 1.
Könnte es sein, dass Sie ein Alkoholproblem haben? Merken Sie es selber oder...
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.